Sind da. Aber heute Abend möchte ich fortfahren, wo ich heute Morgen aufgehört habe. Ich habe 6 Eigenschaften von Zion genannt anhand von Hebräer 12. Und jetzt kommen wir zu der 7. Eigenschaft hier, oder 7. Grundlage, könnte man sagen, da hier in Vers 24, es heißt, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Wir sind gekommen zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das, wenn man das vergleicht mit dem, was der Hebräerbrief sagt in der Beschreibung von Sinai, da heißt es, dass Mose, der Freund Gottes, als er das gehört hat, was geredet war zu Sinai, er hat gesagt, ich bin voll Furcht und Zittern. So schrecklich war das, so wirklich furchterregend war das, was gesagt wurde bei dem Geben des Gesetzes, dass Mose selbst zitterte und sagte, ich bin voller Furcht. Und jetzt hier heißt es, dass das Blut spricht, und zwar besser als das Blut Abels. Das Blut Abels, wenn man in 1. Mose 4 schaut, das Blut Abels hatte Rache gesprochen, hatte gesprochen von einem unschuldigen Tod. Und dieses Blut forderte Rache von Gott. Das Blut Jesu spricht etwas unendlich besser als das Blut Abels, denn das Blut Jesu, das Blut der Besprengung, und das bedeutet das Blut vor dem himmlischen Gnadenthron. Das Blut wurde in das Allerheiligste hineingenommen und das Blut wurde auf dem Gnadenstuhl in dem Allerheiligsten besprengt. Und hier spricht es von dem Blut der Besprengung. Jesus ist in das himmlische Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Kälbern und Böcken, sondern mit seinem eigenen Blut, um für uns zu erwerben eine ewige Erlösung. Eine Erlösung, die nicht Jahr für Jahr erneuert werden musste. Diese Priester, die sind täglich gestanden, in dem Dienst, täglich geopfert. Erstmal für sich selbst, weil sie nicht ohne Sünde waren. Und dann für das Volk. Und zwar immer wieder. Und jedes Jahr mussten sie dieselbe Opfer bringen, weil es war eindeutig, das Werk war nicht vollbracht und der Weg in das Allerheiligste noch nicht erledigt. Und deswegen in dem alten Bund ist eingebaut, dass die Klarheit, dass das nicht die endgültige Antwort war, sondern das zeigte auf das Kommende, nämlich Jesus, der, als er gekommen ist, opferte sich selbst ein für allemal für die Sünde und dann war es vollbracht. Und deswegen hatte er sich gesetzt zur Rechten Gottes. Nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, setzte er sich zur Rechten Gottes. Und jetzt sitzt er da als unser Hohepriester, der ständig für uns einsteht und uns versorgt mit dieser Kraft des unauslöschlichen Lebens. Ich liebe das zu sagen. Die Kraft eines unauslöschlichen Lebens. Sag das mit mir. die Kraft eines unauslöschlichen Lebens. Ist das nicht wunderbar? Diese Kraft fließt ständig zu uns wegen diesem Blut, das einmal vergossen war. Jesus musste sich nicht öfter opfern, sondern nur einmal. Und er ging in das wahre Heiligtum, in das himmlische Heiligtum und hatte für uns diese ewige Erlösung erworben. Und das Blut spricht ständig vor dem Thron der Gnade. Und das, was das Blut redet, ist unendlich besser als alles andere. Unendlich besser als das Blut Abels. Denn das Blut Jesu redet nicht Rache, sondern das Blut Jesu redet, Vater, vergib ihnen. Das Blut Jesu redet Vergebung der Sünden. Und nicht nur einmal, wenn wir uns bekehren, sondern jedes Mal, wo wir das brauchen, das Blut Jesu ist vor dem Gnadenthron. Und deswegen, wenn wir zum Gnadenthron kommen, kommen wir mit Freimütigkeit. Freimütigkeit, ohne Angst, ohne Sorgen kommen wir zu dem Thron der Gnade mit Zuversicht. Und wir kommen zu diesem Thron und wir empfangen Barmherzigkeit und finden Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Wir kommen mit Zuversicht, weil das Blut für uns vergossen worden ist, aber das Blut redet weiter. Das Blut Jesu redet in alle Ewigkeit für uns. Das Blut Jesu ist ein Fürsprecher für uns in alle Ewigkeit. Das Blut Jesu redet nicht nur Vergebung. Das Blut Jesu redet, dass die Verdammnis gebrochen ist. Das Blut Jesu redet dir Zuversicht zu. Das Blut Jesu sagt, dass du frei bist von den Anklagen des Feindes. Halleluja, das Blut Jesu ist das, was uns möglich macht, jede Übereinstimmung mit dem Verkläger zu zerbrechen. Und das wollen wir auch heute Abend tun. Wir wollen jede Übereinstimmung mit dem Verkläger wollen wir zerbrechen. Ich habe den Eindruck, da sind Menschen in diesem Raum, sie brauchen keinen Teufel als Verkläger. Sie klagen sich ständig selbst an. Und das ist eine Übereinstimmung mit dem Verkläger. Nichts erfreut dem Feind mehr, als wenn wir uns selber ständig anklagen, ständig verdammen. Selbstverdammnis ist wahrscheinlich die schlimmste, die allerschlimmste Verdammnis. Wenn das von draußen kommt, dann kann ich das widerstehen. Wenn das aber von innen kommt, ist es sehr schwierig. Wenn ich das von außen höre, dann kann ich wirklich mich dagegen angehen. Aber wenn das mit meinen eigenen Ohren gehört wird, wie ich das sage, wie ich diese Worte zu mir selbst sage, das ist sowas von lähmend. Und ich glaube, Gott möchte diese Übereinstimmung mit dem Verkläger aus unserem eigenen Mund zerbrechen heute Abend. Und das bedeutet, dass wir stimmen überein mit dem Blut Jesu. Das Blut Jesu spricht, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich muss Gott nicht betteln. Ich muss Gott nicht überzeugen, mir zu vergeben. Ich muss Gott keine Versprechungen geben, dass ich das nicht wieder machen werde. Wir sollen das nicht wieder machen wollen. Aber ich muss Gott nicht eine Garantie geben, dass ich dann das nicht wiederholen werde. Ich muss nur kommen und zugeben, ich habe das getan. Meine Sünden gestehen. Zu meinen Sünden stehen. Meine Sünden bekennen. Bekennen bedeutet, ich sehe, dass ich gesündigt habe. Ich sehe, dass ich falsch liege. Und ich stimme mit Gott überein, das ist falsch. Das ist Sünde. Ich nenne das, was Gott das nennt. Aber dann gehe ich weiter und ich stimme mit dem Blut überein, das mich freispricht von der Schuld, das mich freispricht von der Scham der Sünde, das mich freispricht von der Folge der Sünde. Ich muss auch nicht die Folge der Sünde tragen. Ich muss auch nicht die Konsequenzen der Sünde für den Rest meines Lebens tragen. Sondern das Blut Jesu redet Freiheit. Das Blut Jesu redet an meine Stadt. Freiheit von der Schuld. Freiheit von der Macht. Das Blut Jesu redet zerbrochene Ketten. Ich muss das nicht mehr machen. Ich bin frei. Das Blut Jesu hat mich befreit. Das Blut Jesu hat mich aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt. Und jetzt bin ich frei. Und jetzt stimme ich überein mit dem, was das Blut sagt. Es ist interessant, dass der nächste Vers in dem Hebräerbrief, danach wo es heißt, das Blut Jesu spricht Besseres als das Blut Abels, heißt es in dem nächsten Vers, deswegen wendet euch nicht ab von dem, der da spricht, der vom Himmel spricht. Der von dem himmlischen Heiligtum spricht. Er spricht von dem himmlischen Heiligtum. Das Blut Jesu spricht von dem himmlischen Heiligtum. Und wir sollen das nicht missachten. Wir sollen das nicht einfach an uns vorbeigehen lassen. Sondern ein ständiges Thema in dem Hebräerbrief ist aufpassen, was gesagt wird. Von Anfang an heißt es zum Beispiel in Kapitel 1, Gott hat in diesen letzten Tagen gesprochen in seinem Sohn. Dann in Kapitel 2, nehmt das ernst, was Gott gesprochen hat. Sonst seid ihr wie ein Schiff, das vom Kurs abgegangen ist. Und dann in Kapitel 3, wenn du heute seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, wie in den Tagen der Versuchung. Und dann in Kapitel 4, das Wort Gottes ist schärfer als jegliches zweischneidiges Schwert und trennt Geist von Seele und geht tief in unsere Gedanken hinein. Ständig kommt dieses Wort hervor, pass auf, was du gehört hast. Und hier heißt es, das Blut Jesu redet Besseres als das Blut Abels. Und der nächste Vers, deswegen wendet euch nicht ab von dem, der redet. Das Blut Jesu redet und wir nehmen das ernst und deswegen stimmen wir überein mit dem Blut. Wir sagen nicht, naja, so, das ist ein toller Bibelvers, sondern wir stimmen überein mit dem, was gesagt wird. Das Blut Jesu redet Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Und Rechtfertigung ist so ein reichhaltiges Wort. Es bedeutet, wir sind unschuldig gesprochen. Gott hat uns unschuldig. Das Urteil des gerechten Richters ist unschuldig wegen dem Blut. Ja, das ist interessant. Ich komme zu Jesus, ich bekenne meine Schuld und das Blut Jesu befreit mich von der Schuld. Das Blut Jesu spricht mich frei von der Schuld. Nicht nur, ja, du hast das getan, aber ich vergebe dir, sondern ich stehe vor Gott, als hätte ich nie gesündigt. Ich stehe rein vor ihm, rein wegen dem Blut und nur wegen dem Blut. Nur wegen dem Blut, das vergossen worden ist. Das ist wirklich gute Nachricht. Heb deine Hände auf zu ihm. Und fang an, einfach da, wo du bist, ihm zu danken für das Blut. In deinen eigenen Worten, einfach danken für das Blut, das vergossen wurde und alles, was das Blut uns zuspricht. Das Blut spricht uns Befreiung. Der Verkläger der Brüder verliert seine Macht. In diesem Moment, in Jesu Namen, in deinem Leben, erfahrungsmäßig, ist diese Anklagenmacht gebrochen durch die Kraft des Blutes. Wir reden über die Kraft des Blutes und das Gute, was gesprochen wird. Und jetzt stimmen wir überein mit dem, was das Blut sagt. Wir stimmen überein. Wir sagen, das stimmt. Was das Blut sagt, das ist das Entscheidende. Nicht das, was ich sage. Nicht das, was der Feind sagt, nicht das, was andere zu mir sagen wollen, sondern das, was das Blut sagt, das ist das Entscheidende. Und ich wende mich nicht ab von dem, der vom Himmel spricht, sondern ich wende mich dem zu. Ich neige mein Ohr zu hören, was das Blut Jesu im Himmel an meiner Stelle sagt. Und das Blut Jesu spricht, Gott ist für dich, nicht gegen dich. Zerbreche diese Lüge in dem Namen Jesu gerade jetzt. Wenn das dich betrifft, und ich habe den Eindruck, das betrifft eine Menge Leute hier heute Abend, die ständig diese Anklage gehört haben, Gott ist gegen dich, Gott bestraft dich, Gott ist nicht für dich, Gott ist für viele andere, aber nicht für dich. Zerbreche diese Lüge in dem Namen Jesu, indem du übereinstimmst mit dem Blut, Gott ist für mich. Sag das mit mir. Gott ist für mich. Sag das noch einmal. Gott ist für mich. Jetzt schau deinen Nachbar an und sag, Gott ist für dich. Sieh, weil das Blut Jesu spricht aus Versöhnung nicht nur zu Gott, sondern Versöhnung miteinander. Und ein schleichendes Trick des Feindes ist, um uns anzuklagen, ist unser Nachbar, unsere Brüder, unsere Schwester anzuklagen und Dinge vorzuwerfen. Und manchmal ist es erstaunlich, was die Quelle dieser Gedanken sind. Wir sind so leicht angestoßen, so leicht zu stolpern gebracht, so leicht beleidigt. Und der Teufel verstärkt das. Hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du gesehen, wie er dich angeschaut hat? Und solche zerstörte Beziehungen fangen manchmal so an. Der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Und das schließt die Schwester ein. Er ist der Verkläger, er tut das, er bringt Spaltung und Streit und Zank. Er liebt das. Das ist sein Habitat. Aber uns geht es nicht so gut in zerbrochenen Beziehungen. Uns geht es nicht so gut. Das ist nicht, wo wir natürlich wohnen. Frieden ist unser Erbteil. Und so brechen wir heute Abend in dem Namen Jesu. Hebt eure Hände nochmals auf. Wir zerbrechen heute Abend in Jesu Namen zwischenmenschliche Anklagen in dem Namen Jesu. Wir stimmen nicht mit dem Verkläger überein. Sag das mit mir. Ich stimme nicht mit dem Verkläger überein. Ich stimme mit dem Blut Jesu überein. Sag das mit mir. Ich stimme mit dem Blut Jesu überein. Ich bin eins mit dem, was das Blut sagt. Gott ist für mich. Und jetzt schaut dein Nachbar an. Gott ist für dich. Und hier ist der Hammer. In dem Römerbrief, diese Aussage, Gott, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Es kommt aus Römer 8. Und Paulus baut auf das Thema. 8 Kapitel lang überzeugt er uns, Gott ist für uns. Er hat alles getan, um das zu beweisen. Gott ist für uns. Er hat seinen Sohn gegeben als der Grund unserer Versöhnung. Gott muss man nicht betteln, um versöhnt zu werden, sondern Gott ist derjenige, der den ersten Schritt genommen hat, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Das ist der Grund, weswegen die Bibel sowas sagen kann, als Gott war in Christus und hatte die Welt mit sich selbst versöhnt. Bedeutet das, dass die Welt mit Gott versöhnt ist? Noch lange nicht. Aber das Problem liegt nicht bei Gott. Niemand muss zu Gott kommen und sagen, Herr, ich möchte mit dir versöhnt werden. Und Gott sagt, ich werde das überlegen. Nein, von Gott aus ist die ganze Welt schon versöhnt. Es liegt bei uns, das abzuholen. Liegt bei jedem individuell, das einfach abzuholen. Aber das Problem ist nie bei Gott. Gott hat den Weg gebahnt, dass wir in Versöhnung mit ihm leben. Und wisst ihr, was Versöhnung bedeutet? Versöhnung bedeutet, der Streit ist vorbei. Der Streit ist vorbei. Von Gott aus gibt es kein Problem mehr. Sieh, aber hier ist ein interessanter Clou. Wisst ihr, wo das Wort Versöhnung in der griechischen Sprache ursprünglich herkam? Von dem Kampffeld. Und zwar zwei Armeen kämpfen gegeneinander und die eine Armee kapituliert und wird Frieden zugesprochen. Aber die Bedingung ist, dass er die Waffen abgibt. Die Bedingung ist, dass er nicht mehr in Rebellion ist. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort Evangelium. In der römischen Zeit kamen Soldaten in eine Stadt hinein und verkündeten, Kerygma, eine Predigt, an dem öffentlichen Marktplatz. Sie haben gesagt, in Kürze wird unser König diese Stadt übernehmen. Aber wir haben ein Evangelium für euch. Jeder, der jetzt ein Überläufer wird, wird gerettet werden und wird Frieden und Versöhnung mit dem König erleben. Sieh, das ist, was wir tun. Wir kommen zu Gott und wir geben unser Kampf auf. Wir stellen unsere Waffen ab und wir kommen zu ihm und wir sagen, du bist der Herr. Du bist der Herr. Und dieser Herr, der muss sich das nicht überlegen. Der muss nicht erstmal dich auf Bewährung setzen, sondern sofort, die Tür ist auf. Und wir kommen, rennen in seinen Armen. Also finde ich so interessant, dass dieser König, er macht aus denen, die zu ihm kommen und kapitulieren und sagen, von nun an bist du mein Herr, bist du mein König. Er macht aus ihnen nicht Sklaven. Er macht aus ihnen Söhne und Töchter. Herzlich willkommen in meine Familie. Kein Wunder, dass gute Nachricht heißt, oder? Ich denke manchmal, gute Nachricht ist die größte Unterschätzung, die es gibt. Diese Nachricht ist sowas von unvergleichbar gut. Diese gute Nachricht, dieses Evangelium ist so gut, dass das Wort gut noch lange nicht beschreibt, was das alles ist. Man muss eigentlich ein neues Wort erfinden, um das zu beschreiben. Das ist sowas von gewaltig, diese Botschaft, diese frohe Botschaft, diese frohmachende Botschaft, diese freimachende Botschaft, diese lebenstransformierende Botschaft, das Evangelium. Wisst ihr warum? Weil es das Evangelium Gottes ist. Es ist die gute Nachricht über Gott. Gott ist nicht wie der Teufel ihn angeschwärzt hatte. Gott ist nicht das schreckliche Bild, das er in unserer Gesellschaft gemalt hat. Und Jesus ist der Beweis. Wenn wir Jesus schauen, sehen wir, wie Gott in Wirklichkeit ist. Dann sind alle alle Vorhänge weg. Dann sehen wir in Klarheit, da sind alle Entstellungen zerstört. Dann sind diese furchtbaren Bilder von Gott völlig zerstört. Wenn wir Jesus ansehen, sehen wir, wie Gott wirklich ist. Am Anfang habe ich dieses Stück gespielt, Vater des Lichts. In Jesus sehen wir, dass Gott der Vater ist. Wenn wir Jesus anschauen, Jesus sagte, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Das bedeutet nicht, ich und der Vater sind dieselbe Person. Nein, aber wenn du mich gesehen hast, sagt Jesus, weißt du schon, wer und wie der Vater ist. Die Puzzle ist gelöst. Es ist alles zusammengekommen in Jesus. Die gute Nachricht ist Jesus selbst. Weil in Jesus hat Gott gesprochen. In dem Sohn hat Gott gesprochen. Und jetzt haben wir die unwiderrufbare Offenbarung von Gott. Jetzt haben wir die volle Erklärung, wer Gott eigentlich ist. Johannes sagte, niemand hat Gott jemals gesehen, aber der eingeborene Sohn, der aus dem Schoß des Vaters gekommen ist, er hatte den Vater aufgeklärt. Er hatte gezeigt, wer er wirklich ist. Und so kommen wir gerne zu diesem Gott. So vertrauen wir ihm gerne unser Leben an. So denken wir nicht, ja, wenn wir ein volles Ja zu Gott sagen, was wird er machen? Wenn ich ein bedingungsloses Ja zu Gott gebe, wird er mich vielleicht nach Afrika rufen. Ich habe das probiert, es funktioniert nicht. Als Bibelschüler habe ich das gehört. Ein Freund von mir, er sagte, ich habe wirklich Angst, dass wenn ich Gott bedingungslose Ja gebe, dann ruft er mich nach Afrika. Ich habe gesagt, wirklich? Ich wollte nach Afrika. Dann habe ich gesagt, Gott, bedingungsloses Ja. Er rief mich nach Deutschland. Gott ist sowas von gut. Gott, diesen Gott, der offenbart wird in Jesus, der Gott, der sein Leben hingelegt hat, der Gott, der sich geopfert hatte, der Gott, der ans Kreuz an unsere Stelle gegangen ist, der Gott, der die Peitsche der römischen Soldaten getragen hat, der Gott, der nichts zurückgehalten hat, um uns zu dienen. Diesem Gott kann man vertrauen. Paulus sagte, wenn ich diese Botschaft von Kreuz überlege, dann komme ich zu dem Entschluss. Einer ist für alle gestorben und somit sind alle gestorben. Und er ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir, die wir leben, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn, der gestorben und auferstanden ist. Wenn ich das Kreuz wirklich sehe, dann sehe ich so eine gewaltige Offenbarung von Gott selbst. Das ist, wie Gott ist. Gott ist der selbstopfernde Gott. Gott trat ein in seinem schlimmsten Albtraum und wurde Sünde an unserer Stelle, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist, wie Gott ist. Das ist, wie Gott ist. Und wenn ich weiß, wie Gott ist, dann kann ich mein Leben völlig hingeben. Dann kann ich sagen, Gott, hier bin ich mit allem drum und dran. Ich lasse nichts zurück. Ich verstecke nichts, was ich dir nicht geben will, sondern hier bin ich mit allem, was ich bin und habe. Ich gehöre dir. Das ist gute Nachricht, oder?
Ja, ich habe so den Eindruck, während Mike die ganze Zeit spricht, dass es gibt Leute hier, und sie hat, ihre tiefste Sehnsucht ist für diesen Vater, für diese wirklich in seine Arme zu laufen, wirklich diesen Vater zu haben, das vielleicht dich gefehlt hat, dieser Vater, der nimmt dich total an. Und ich hatte auch diesen Eindruck, dass einige Leute haben wirklich so eine Angst immer noch, wirklich zu laufen in diese Armen, weil irgendwie du schämst dich oder hast Angst, dass du nicht gut genug bist. Und deswegen, was Mike wirklich gesagt hat, wenn wir in diesen Ort kommen, das Blut Jesus redet diese Vergebung, redet diese Freiheit von Ablehnung, diese wirkliche Freiheit von zurück gesetzt zu sein und die Fragen, bin ich okay? Und deswegen braucht man diese Vaterschaft. Weil wir alle haben diese tiefe innerliche Unsicherheit, weil viele von uns haben das wirklich nicht empfangen. Es ist okay, dass ich lebe, dass ich hier bin, diese Bestätigung von dem Vater, diese tiefe innerliche Hand um dich, auf dich, die dich wirklich den Kopf erhebt, die dir mutig macht. Das ist diese Vaterliebe, diese Versöhnung mit Gott. Das ist so, so wichtig. Und ich möchte sagen, wenn das dir betrifft, dass du möchtest wirklich sagen, ich kenne den Vater. Ich kenne den Sohn und ich kenne den Vater. Und ich erkenne die Liebe, die Gott für mich hat. Dass ich das wirklich erfasse, erfahre, dass es hineinströmt in die tiefste Teil, wo du wirklich bist, vielleicht in irgendwelche Dunkelheit oder Angst oder Ablehnung, dass diese innerliche Ketten und Angst heute Abend gebrochen wird. Wenn das dich betrifft, wo ist mein, oh, da ist er. Wenn das dich betrifft, bitte steh auf, weil wir wollen wirklich, ich glaube, Gott ist hier, das ist so entscheidend heute Abend, dieser innerliche Vater, dass du laufen kannst, dass du nicht mehr ein Sklave bist, nicht mehr ein Waisenkind, nicht mehr allein gelassen, dass du das Gefühl hast, aber dass du weißt, dieser Vater ist da, du bist in ihm, er ist in dir, ihr seid vereint, versöhnt. Halleluja. Okay, jetzt stehen wir da. Okay, Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Gott möchte ein Wunder tun. So heb deine Hände, das wird ein ganz tiefes Wunder. Ihr habt das alles gehört und sage, ich empfange, was das Blut Jesus spricht. Und ich empfange, dass der Vater mich mit sich selbst Jesus gegeben hat, damit ich mit ihm versöhnt bin. Kannst du das in gut Deutsch sagen? Und ich rufe jetzt, Abba, Vater, mein Vater, mein Abba, ich bin dein Kind und ich laufe mit voller Zuversicht, genau wie ich bin. Durch das Blut aber, ich laufe zu dir, ich laufe in deine Arme. Und ich breche alle Ablehnung. Ich breche jedes falsches Bild von dir. Ich sag mich los von jeder Angst von dir. Und ich rufe, Abba, Vater, von der tiefsten Teil meines Lebens. Ich rufe, Abba, Abba, mein Vater. Mein Vater, oh, ich liebe dich, Vater. Und ich öffne mein innersten Wesen. Und ich empfange die Strom deiner Kindheit, deine Sohnschaft, tief in mir. Ich empfange den Geist der Sohnschaft. Dass ich bin aus dir geboren. Du hast mir gewollt. Du hast für mich geplant. Du küsst mich, wo niemand mich bis jetzt wirklich geliebt hast. Ich empfange diese Versöhnung. Ich lege alles runter, alle meine Rebellion. Hallelujah, hallelujah, danke Herr. Oh, hallelujah, oh, danke Vater.